Deutschlandfunk Interview.
Seit vielen Monaten herrscht Krieg im Gazastreifen, ausgelöst von der Hamas-Terrorattacke vom 7. Oktober. Uns die Lage von deutschsprachigen Gesprächspartnern direkt aus dem Gazastreifen schildern zu lassen, dazu haben wir nicht oft Gelegenheit. Jetzt aber hatten wir eine. In der Mitte des Gazastreifens, in Deir al-Balah, haben wir gestern den deutschen Arzt Amar Mardini erreicht. Er ist aufgewachsen in Stuttgart, hat Wurzeln in Syrien. Er war als freiwilliger Helfer schon in der Ukraine und auf der griechischen Insel Lesbos. Und im Gazastreifen ist er jetzt als Helfer für die deutsche Nichtregierungsorganisation CADUS unter dem Schirm der Weltgesundheitsorganisation. Er sagt, es geht ihm soweit ganz in Ordnung, den Umständen entsprechend und eben wegen der Umstände, weil wir unter schwierigen Bedingungen nach Gaza geschaltet haben in ein Kriegsgebiet, bitten wir um Ihr ganz besonders konzentriertes Ohr und um Verständnis dafür, dass die Aufnahme teilweise nicht ganz leicht zu verstehen ist. Was genau Amar Mardini macht, das hat er so beschrieben.
Ja, wir sind in der Notaufnahme und helfen auch bei der Patientenversorgung. Wenn irgendwo eine Explosion stattgefunden hat und dann kann es sein, dass 10 bis 40 Patienten auf einmal reinkommen, dann sagen wir richtig gefordert und die Erstversorgung der Patienten zu machen, stabilisieren. Genau.
Sie haben jetzt ja schon in vielen Krisenregionen gearbeitet. Die Ukraine habe ich schon genannt, sicherlich der Einsatz auf Lesbos. Das waren bestimmt auch schwierige Einsätze. Wie erleben Sie das Arbeiten jetzt dort?
Ich muss sagen, es ist was anderes. Also wenn ich es vergleiche mit den anderen Einsätzen, ist das definitiv hier was anderes. Ich selber habe lange in der Notaufnahme gearbeitet, auf der Intensivstation, und ich muss sagen, die Anzahl an Patienten, die auf einmal reinkommen, noch in einer Bombardierung, habe ich so noch nicht gesehen. Was ich jetzt bis jetzt gesehen habe in 3 Wochen, 30-40% der Patienten sind Kinder, die ich behandle.
Und was macht das mit Ihnen?
In dem Moment ist man so unter Adrenalin, dass man das gar nicht so richtig zu sagen, man sieht den Patienten und man muss schnell sein in dem Fall. Man sieht Verletzungen, die ich so auch in meiner Arbeitswelt jetzt noch nicht gesehen hatte. Wir sprechen irgendwie von schwersten Verbrennungen. Ich habe Patienten mit bis zu 100% Körperfläche verbrannt gesehen. Kinder mit Verletzungen der Extremitäten, die klar zu einer Amputation führen. Das ist was anderes, was ich nur noch mal in Deutschland zum Beispiel gesehen habe.
Würden Sie sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, an denen das am meisten fehlt?
Die Versorgung ist großenteils nicht funktionabel, muss man sagen. Die Versorgung ist sehr, sehr schwierig. Letzte Woche, wo wir im Krankenhaus waren, hat es erst geheißen, wieder, dass die Chirurgen ohne sterilen Kittel operieren müssen. Das fehlt an Medikamenten für ausreichende Schmerzmedikation. Und wir reden jetzt zwar über diese akuten Situationen, wenn irgendwelche Patienten in diesen Massenanfällen reinkommen. Aber wir reden, wenn man im Generellen das sich anschaut, dann fehlt es an allen Medikamenten. Ich habe hier vor dem Interview jetzt nochmal mit Mitarbeitern gesprochen gehabt, mit Local-Mitarbeitern. Wir arbeiten auch mit den Local-Mitarbeitern zusammen vor Ort. Und es sind Kinder, teilweise in Krebspatienten, Kinder mit Krebs, die keine Chemotherapie mehr bekommen, weil einfach die Versorgung von außen nicht mehr stimmt.
Wie sprechen Sie mit den Ortskräften? Wie sprechen Sie mit den Menschen?
Wir haben selber in der Organisation Ärztinnen, die Englisch sprechen, und die helfen uns bei der Übersetzung.
Was denken Sie, was wird Ihnen von dem, was Sie jetzt erlebt haben, Sie haben mir eben gesagt, Sie sind seit 3 Wochen da, was wird Ihnen da am meisten nachgehen?
Nachgehen würde ich sagen, definitiv. Man hier sehen, die ich in der Notaufnahme gesehen habe. Es fehlt an Beatmungsgeräten zum Beispiel in der Notaufnahme. Die Intensivstation ist meistens voll.
Ich sage es nochmal kurz, weil es nicht so gut zu verstehen war. Sie sagten, es fehlt an Beatmungsgeräten.
Ja, die Notaufnahme hier im Al-Aqsa-Krankenhaus hat 3 bis 4 Beatmungsgeräte. Die Intensivstation hat 10 Betten fahren. Die ist meistens voll, die Intensivstation, sodass das eh schon eine sehr harte Triage durchgeführt wird. Aber ich habe auch erlebt, wie eine Mutter ein Kleinkind, das mit einer schweren Schädel-Hirntrauma angeliefert worden ist, bis zum Tod mit einem Beutel in die Lunge blasen musste.
Das klingt unglaublich bitter. Sie sind Arzt. Sie kennen bittere Situationen aus Ihrem normalen Alltag, sicherlich auch aus Deutschland. Aber was würden Sie sagen, jetzt den Kontakt, den Sie da erleben mit den Menschen, wie erleben Sie die Angehörigen?
das, was, wenn ich sage, was ich hier auch mitnehmen werde, ist, das ist unglaublich, wenn man mit den Leuten interagiert. Sie sind trotzdem noch so gastfreundlich. Zum Beispiel, wenn ich nachts aufgewacht bin, weil wieder zur Zeit nehmen die Bombardierungen auch in unserer Gegend wieder zu. Und man macht dann manchmal auf von den Einschlägen. Und natürlich müde zur Arbeit kommt. Das Erste, was mir angeboten kommt, ist ein Tee zum Beispiel. Wo ich frage, wie kann man trotzdem noch sozusagen, ich meine, ich mache das seit 3 Wochen, die machen das seit 10 Monaten. Ich frage immer mal, wie das möglich ist. Ich weiß nicht, wie man so resilient sein kann.
Welche Rolle spielt Politik jetzt bei Ihrem Einsatz? Frage ich ganz bewusst, ganz offen.
Ich muss sagen, da ich als Arzt hier im humanitären Einsatz tätig bin, kann ich nicht so viel über die Politik sagen. Ich kann nur eins sagen, wenn ich die Chance hätte, würde ich sagen, dass kein, welcher Zweck auch immer, das Leid, das ich hier sehe, rechtfertigt.
Und da gehört jetzt zwangsläufig natürlich auch ja, der Blick auf die Ursachen drauf. Und da ist und bleibt ja Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Krieges, dass er sofort vorbei sein könnte, wenn die Hamas, die von vielen europäischen Hauptstädten, auch von den USA als Terrororganisation gelistet ist, wenn die sagen würde, okay, wir lassen die Geiseln frei, wir hören auf. Welche Rolle spielt das? Gibt es da auch eine Wut?
Dazu kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich hauptsächlich mit der Versorgung von Patienten beschäftigt bin.
Das verstehe ich. Aber ich finde, auch die Frage hat ihren Platz in diesem Gespräch. Herr Mardini, wie sind Sie denn untergebracht und wie gehen Sie mit der Lebensgefahr um?
Ich muss sagen, unser Guesthaus, wo sozusagen die ganze Organisation, alle Mitarbeiter, das Team untergebracht ist, ist in Derebella selbst, in einer sogenannten humanitären Zone. Das heißt nicht, dass es keine Einschläge gibt. Über unser Haus sind auch schon Raketen drüber geflogen und wenige hundert Meter neben uns eingeschlagen. Aber prinzipiell muss ich sagen, fühle ich mich sicher. Wir haben unser Head of Mission, Patrick Münz, ist sehr professionell, hat viel Erfahrung aus der Ukraine. Was Sicherheitsfragen angeht, ist er gut vernetzt. Und deswegen, es fällt und steht mit dem Team, würde ich sagen. Und ich glaube, deswegen bin ich jemand, der auch sagen kann, trotz der Situation fühle ich mich hier sicher.
Ich glaube, jeder, der das Gespräch jetzt gehört und verfolgt hat, kann sich vorstellen, wie viel Kraft Ihre Arbeit kostet. Was würden Sie sagen, was gibt Ihnen diese Kraft, was lässt Sie hoffen?
Ja, was ich mitnehme, ist die Zusammenarbeit, sind die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das, was ich mir definitiv mitnehme. Die Art und Weise, wie sie sich bei uns bedanken, dass wir allein, dass wir einfach da sind. Man hat das Gefühl, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber nichtsdestotrotz, die Leute sind unglaublich freundlich zu einem und sind dankbar, dass man da ist.
Amar Mardini, Arzt und Helfer im Moment im Gazastreifen. Haben Sie vielen Dank für dieses Interview und diese Schilderung. Passen Sie gut auf sich auf.
Vielen Dank auch an Sie.